Bisschen Nirvana.
Folge 4 des Ein Bisschen Nirvana Podcast. Wir werden uns heute um die dritte und die vierte edle Wahrheit kümmern und das Kapitel der vier edlen Wahrheiten abschließen. Welchen Mehrwert im Verstehen der buddhistischen Lehre kann uns die dritte edle Wahrheit geben und kann die vierte edle Wahrheit uns endlich sagen, was wir zu tun haben? So, die vierte Folge des Ein Bisschen Nirvana Podcasts. In den letzten zwei Folgen war es relativ leidvoll. Wir haben uns mit der ersten edlen Wahrheit beschäftigt und haben erkannt, dass Leben nun mal aus Leiden besteht. Und dass es aber auch verschiedene Definitionen von Leiden gibt. Dass wir das hier im Westen vielleicht ein bisschen anders verstehen, als wie es in der buddhistischen Tradition eigentlich gemeint ist. Und in der zweiten edlen Wahrheit haben wir die Ursachen des Leidens erkannt und besprochen. Und heute möchten wir die letzten beiden edlen Wahrheiten besprechen. Das ist die dritte und die vierte. Einmal der Leidauflösung und einmal die des edlen Pfades, der acht oder die acht edlen Pfade.
Achtfache Pfad.
Der achtfache Pfad. Und genau, wir werden uns wieder detailliert unterhalten über die Details dieser beiden Wahrheiten und schauen, wie das wieder auf unser alltägliches Leben Einfluss nehmen kann. Ich würde sagen, Freddy, wir starten mit der dritten edlen Wahrheit.
Auf geht's.
Die dritte edle Wahrheit. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidensauflösung. Es ist eben dieses Durstes restlose Entreizung und Auflösung, von ihm zurückzutreten, ihn loszulassen, sich von ihm zu lösen, nicht mehr an ihm zu haften. Aber wie kann dieser Durst aufgegeben und aufgelöst werden? Wo immer etwas ist, das liebenswert und erfreulich scheint, da wird der Durst aufgegeben und aufgelöst. Dies ist die edle Wahrheit von der Leidensauflösung. Dabei ging mir, ihr Mönche, das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit ist nun zu durchschauen durch die Verwirklichung der Leidensauflösung. Dabei ging mir, ihr Mönche, das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit habe ich nun durchschaut durch die Verwirklichung der Leidensauflösung. Dabei ging mir, ihr Mönche, bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Das war die dritte edle Wahrheit, die Wahrheit des Leidensauflösens oder die von der Leidensauflösung. Und ich muss vorab gestehen, dass ich mich in der Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen geweigert habe oder überlegt habe, diese Wahrheit nicht großartig auszudiskutieren, weil sie mir auf den ersten Blick ein wenig redundant erschien. Denn in der ersten Wahrheit war es relativ konkret, das Leben ist Leiden, in der zweiten genauso, welche Ursachen hat das Leiden und jetzt heißt es einfach nur, das Leiden kann aufgelöst werden. Ich habe dann aber beim Nachdenken so ein bisschen die Einsicht bekommen, dass es hier auch so ein bisschen um eine Reflexion geht, nämlich darüber, dass das Leiden an sich sich erst erkennen lässt, wenn man sozusagen das Leiden als etwas Bedingtes wahrnimmt und erkennt, okay, wenn etwas bedingt ist, dann muss ich also auch an die Bedingungen ran und dann die Erkenntnis zu haben, aha, ich kann etwas ändern, ich kann etwas tun. Das heißt, ist das vielleicht die wirklich hoffnungsvollste Wahrheit der drei und inwiefern würdest du sozusagen ihre Bedeutung innerhalb der vier edlen Wahrheiten beschreiben?
Ich glaube, du hast es gut beschrieben gerade. Also es ist genau das. Ne? Wir hatten ja ganz am Anfang mal das Beispiel mit jemandem, der krank ist. Ne? Ich bin krank und dann muss ich aber auch erkennen, dass ich krank bin. Und dann muss mir jemand noch sagen, wo diese Krankheit herkommt. Und wenn diese Krankheit dann heilbar ist, dann macht mir das natürlich Hoffnung und dann bin ich auch bereit, die Medizin, die ja dann in der vierten Wahrheit kommt, einzunehmen. Also insofern finde ich, ist das gut getroffen eigentlich, diese Aussage. Es ist so vielleicht der Hoffnungsschimmer so ein bisschen, ja, nachdem wir gesehen haben in der ersten Wahrheit, die natürlich mal so ein bisschen niederschmetternd daherkommt. Sie ist es ja eigentlich nicht. Eigentlich, sage ich mal, für mich zieht sich eigentlich diese Hoffnung durch die ganzen vier Wahrheiten durch, aber ich glaube, gerade wenn wir vielleicht neu zu dem Thema kommen, uns damit noch nicht so viel befasst haben, ist, glaube ich, genau diese dritte Wahrheit eigentlich der große Leuchtturm am Horizont, der uns zeigt, okay, es ist möglich, ich kann das schaffen.
Sozusagen, wir werden ja gleich noch über die vierte Wahrheit reden, so ein bisschen der Türöffner zur vierten Wahrheit, beziehungsweise vielleicht auch der Punkt, wo es dann darum geht, wer ist jetzt bereit, diesen Weg zu gehen und wer nicht. Dann wir hatten im Vorfeld schon besprochen, ich denke, diejenigen, die jetzt zuhören allein schon, aber vor allem diejenigen, die sich intensiv mit dem Buddhismus befassen, werden ja schon einen Weg gegangen sein, um zu diesem Punkt zu kommen.
Ja.
Inwiefern ist sozusagen ein offener Geist schon ein wenig Bedingung, um sozusagen jetzt diese Pfade, die wir gleich in der vierten edlen Wahrheit hören, überhaupt gehen zu können?
100% würde ich sagen, das ist die Bedingung. Denn Buddhismus ist ein innerer Weg. Ja, es ist kein äußerer Weg. Ich kann nicht mich wie beim Bodybuilding oder so hinstellen und meinen Körper trainieren. Ja, das kann natürlich trotzdem sinnvoll sein, meinen Körper zu trainieren, aus gesundheitlichen Gründen. Das kann mir auch helfen, in meiner Meditation vielleicht ausgeglichener sitzen zu können, weil die Muskeln nicht verspannen. Aber abgesehen davon ist es ja ein innerer Weg, den ich gehen muss. Ja, also auf Tibetisch zum Beispiel heißt Buddhist, das Wort Buddhist, Nangpa. Das heißt, eine Person des Inneren, also Nang ist innen drin.
Ja.
Ja, das zeigt es eigentlich schon. Es ist ein innerer Weg, das heißt, ich muss offen sein. Bin ich für den Weg gar nicht offen, dann passiert da nichts. Ja, und dann gibt es natürlich verschiedene Abstufungen, wie offen bin ich jetzt, glaube ich, dass es so ist, aber vertraue mal darauf, dass das schon alles gut werden wird am Ende oder will ich wirklich was machen? Das ist dann nochmal eine andere Frage, aber hundertprozentig, wenn wir uns dem verschließen, wenn wir sagen, nein, ich glaube da definitiv nicht dran. Ja, ich möchte, dass mich der Herrgott errettet am Ende oder sowas, dann wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass wir den Weg gehen. Ja, dann gehen können wir ihn nur alleine. Es kann uns keiner da zwingen, den zu gehen. Uns kann auch keiner uns ins Nirvana hinprügeln oder was auch immer. Ja, das funktioniert. Vielleicht leider nicht, wer weiß.
Ja.
Ja.
Wir hatten in der Folge 2, wo wir über die erste edle Wahrheit geredet haben, versucht, das auch ein bisschen logisch aufzubereiten, diese vier edlen Wahrheiten, und hatten gesagt, dass die ersten beiden so ein bisschen das Dukkha an sich beschreiben, die Wirkung und die Ursache des Dukkha.
Ja.
Und wir befinden uns jetzt so ein bisschen in der Leidensauflösung und beziehungsweise in der Lösung an sich für das Leiden innerhalb des Buddhismus. In der Sparte des Nirvana, würde ich fast sagen. Wir sind jetzt so ein bisschen bei der Wahrheit angelangt, die ja logisch sozusagen aufbaut auf die ersten beiden. Leben ist Leiden, Leiden hat Ursachen, und jetzt müssen wir also an diese Ursachen ran.
Genau.
Und die vierte edle Wahrheit erklärt uns, wie wir an diese Ursachen rangehen.
Die vierte erklärt uns eine Möglichkeit, wie wir das machen können, aus der sich letztendlich dann die gesamte buddhistische Praxis mit allen ihren Ausläufern, die es ja gibt, in der buddhistischen Welt entwickelt hat.
Okay. Also wird das jetzt wahrscheinlich ein Startpunkt für viele weitere Richtungen, in die wir in der Folge im Podcast weiter
zu leuchten denen, die werden. Wir schon gesammelt haben, genau, kommen jetzt noch mal einige dazu.
Richtig. Okay, ich denke, das wird jetzt noch mal eine entscheidende vierte Wahrheit für uns, die wir uns jetzt einfach noch mal anhören.
Super.
Die vierte edle Wahrheit. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von dem zur Leidensauflösung führenden Vorgehen. Es ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Erkenntnis, rechter Entschluss, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Dies ist die edle Wahrheit von dem zur Leidensauflösung führenden Vorgehen. Dabei ging mir, ihr Mönche, das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit ist nun zu durchschauen durch das Entfalten des Pfades. Dabei ging mir, ihr Mönche, das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese edle Wahrheit habe ich nun durchschaut durch das Entfalten des Pfades. Dabei ging mir, ihr Mönche, das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Das war nun der achtfache Pfad. Jetzt hatten wir die großen Erkenntnisse. Leben ist Leid und Leid hat Ursachen, nämlich vielfältig verschiedene. Und wir haben jetzt gehört, wir können das Leid auflösen.
Es gibt einen Weg.
Ja, und den haben wir jetzt gehört.
Genau.
Und ich bin ehrlich, ich bin immer noch etwas überfragt.
Ja, das glaube ich.
Ich hatte jetzt so ein bisschen auf das Geheimrezept gehofft und habe das Gefühl, es geht jetzt erst richtig los mit dem Verstehen. Ich würde ganz gerne ein paar grundsätzliche Fragen jetzt erstmal zu diesen 8 Pfaden stellen.
Okay.
Beziehungsweise so ein bisschen gröber erstmal rangehen an die ersten beiden.
Die rechte Erkenntnis und der rechte Entschluss.
Mhm.
Und den würde ich jetzt erstmal, ich glaube, in der buddhistischen Urtradition als Weisheit grob zusammenfassen.
Ja.
Wobei handelt es sich, oder worum handelt es sich bei der rechten Erkenntnis wirklich? Ist das die Einsicht und das tiefe Verständnis der ersten 3 edlen Wahrheiten oder geht es hier noch um eine andere Erkenntnis?
Nein, also die Erkenntnis, also die erste, das ist das erste Glied in den 8, in den 8 Gliedern oder in dem 8-teiligen Pfad, wie auch immer wir das nennen wollen. Auf Tibetisch heißt das Dawa. Dawa in dem Fall heißt die Sicht, also es ist sozusagen die rechte Sicht oder die korrekte Sicht und das bezieht sich auf die Erkenntnis der Natur, der Dinge, also Leerheit oder Selbstlosigkeit, je nachdem, in welcher Tradition wir uns bedingt befinden.
Mhm.
Na, also, dass ich die Welt so sehe, wie sie ist, nämlich, dass nichts aus sich selbst heraus besteht oder inhärent existiert, dass also, ich nehme jetzt mal unseren Tisch hier, ja, auf dem gerade unser Aufnahmegerät steht, dieser Tisch, den sehen wir natürlich als Tisch, ja, der hat eine Platte, der hat 4 Beine, ein paar Schrauben, ein bisschen Leim. Ja, wenn wir das jetzt alles auseinandernehmen würden, dann hätten wir hier eine Platte liegen und ein paar Beine liegen und ein paar Schrauben liegen und den Leim lassen wir jetzt mal weg. Und dann können wir immer noch sagen, naja, das ist ja eigentlich ein Tisch, aber es ist ja eigentlich schon auch kein Tisch mehr, weil wir haben ihn auseinandergebaut. Aber wir wissen dann natürlich, diese Teile geben eigentlich noch die Funktion eines Tisches. Wenn wir jetzt uns sagen, okay, wir schneiden jetzt diese Platte einmal noch in der Mitte durch und jedes Bein schneiden wir auch noch mal in der Mitte durch, dann wird es schon schwerer zu sagen, das ist ja eigentlich ein Tisch. Dann können wir sagen, das war mal ein Tisch, aber es wird wahrscheinlich nie mehr ein Tisch sein. Und jetzt machen wir es ganz extrem. Wir schmeißen den ins Feuer, den Tisch, zünden den an und dann haben wir Asche. Hm. Ist die Asche was anderes als der Tisch vorher? Das ist jetzt so eine Frage, die wir uns stellen können. Aus buddhistischer Sicht können wir sagen, hier ist ja ein Kontinuum letztendlich, also der Tisch ist die Ursache dafür, dass wir dann Asche haben später. Die Asche besteht aus dem Tisch, weil sie ist ja das Holz dieses Tisches, das verbrannt ist, aber sie ist natürlich nicht der Tisch. Und der Tisch ist auch nicht die Asche, die er mal sein wird.
Die Frage ist, war er jemals ein Tisch? Oder wer macht ihn zum Tisch?
Ja, genau, genau. Und das ist diese Frage. Und wenn wir, also die rechte Sicht oder die korrekte Sicht, das erste Glied, ist letztendlich das Ziel, wo wir eigentlich hinwollen, dass wir die Natur der Dinge erkennen, dass wir erkennen, dass nichts so ist, wie wir es betrachten. Wir glauben immer, dass alles so ist, wie es ist. Mein Auto ist mein Auto und wenn mir jemand in mein Auto fährt, dann hat er mein Auto kaputt gemacht, aber vielleicht ist nur das Licht kaputt, aber trotzdem ist mein Auto ja kaputt, weil er ist mir ins Auto gefahren.
Ja.
Ja, ich könnte aber einfach nur den Scheinwerfer austauschen und dann wäre das Ding wieder erledigt, aber mein Auto ist kaputt. Ja, wenn mir mein Hammer ich will meinen Tisch auseinanderbauen und mein Hammer fällt mir dabei auf den Fuß, dann ist mein Fuß verletzt. Ja, aber vielleicht ist ja nur der Zeh verletzt, trotzdem ist mein Fuß verletzt. Ja, also so, wir schreiben allem immer so eine Inhärenz zu, eine dauerhafte Existenz, eine Natur, die sich aus diesem Objekt selbst ergibt, die wir ihm zuschreiben. Sie existiert ja natürlich nicht, es ist nur eine Illusion.
Ja.
Und wenn wir das auflösen, dann haben wir die rechte Sicht. Dann erkennen wir, dass diese Dinge eben nicht so existent sind, wie wir es glauben, sondern dass sie sich in Kontinuen bewegen, dass sie Ursachen haben, Bedingungen, dass sie Einzelteile haben, ja, wie mit dem Tisch oder mit meinem Körper, ja, der hat ja auch Einzelteile. Ja. Also aus buddhistischer Sicht würden wir sagen, ein Rumpf und 4 Glieder oder 5 Glieder, wenn ich den Kopf mit dazu nehme, wenn ich die auseinandernehme, dann ist das schon kein Körper mehr. Also dann ist es nicht mehr mein Körper, sondern es sind Einzelteile. Und so ist es mit dem Tisch, so ist es mit meinem Auto. Und das ist die rechte Sicht, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst.
Es geht im Grunde um die Unbeständigkeit, über die wir vorher auch gesprochen haben. Ne? Also du hattest, glaube ich, auch mal die Metapher gebracht mit dem Fluss. Der Fluss ist nie so, wie er jetzt gerade in diesem Moment ist. Und jetzt, wie er jetzt gerade in diesem Moment ist, ist er jetzt nicht mehr so, wie er gerade war, als ich es beim ersten Mal beschrieben habe.
Und trotzdem sagen wir, das ist der Fluss,
Spree.
XY oder, Spree genau. Hatten wir, glaube ich, genau. Ja, und das nicht verstehen, sondern das wirklich erkennen, ganz tief verkennen, also das erkennen, das Realisieren davon, dass es so ist. Also, dass ich gar nicht mehr bewusst oder unbewusst anders denken kann. Mhm. Wenn ich das erkannt habe, dann habe ich die rechte Sicht entwickelt. Mhm. Also sozusagen, das erste Glied ist eigentlich das letzte.
Verstehe. Es ist für mich trotzdem nicht ganz abzugrenzt von den ersten drei edlen Wahrheiten, die wir jetzt schon gehört haben. Weil ja, wenn wir über die Ursache des Leides reden, haben wir auch über alles Bedingte geredet, was die Ursache sein kann, beziehungsweise die Anhaftung an alle bedingten Dinge.
Ja.
Und zwar eben darum, weil sie so unbeständig sind und wir sozusagen nie das endlose Glück von diesen Dingen erwarten können, dadurch, dass sie nicht beständig sind.
Ja.
Und das zu erkennen, steckt für mich auch in dieser ersten Erkenntnis.
Absolut. Und abgrenzen können wir es gar nicht. Mhm. Ja, denn die Ursache allen Leidens ist Unwissenheit und daraus ergibt sich das Greifen nach dem Selbst. Und da kommt alles her. Und solange ich dieses nicht auflösen kann, durch die rechte Sicht, entstehen alle anderen leidvollen Emotionen. Mhm. Entsteht Anhaftung, entsteht Abneigung, Stolz, Wut, was auch immer noch so kommt. Das heißt, es kommt alles aus derselben Wurzel. Darum ist, glaube ich, so eine Abgrenzung, so eine ganz scharfe Abgrenzung sehe ich da auch gar nicht.
Ja.
Ja, das ist vollkommen okay. Die sind unterschiedlich.
Ja.
Natürlich, sie haben andere Schwerpunkte, aber am Ende kommt ja alles Leid aus der einen Wurzel, die wir haben.
Mhm.
Und alle vier Wahrheiten sollen uns ja dazu bringen, dieses Leid zu beenden oder beenden zu können, wenn wir es dann möchten.
Mhm.
Das heißt, die vier Wahrheiten beziehen sich alle auf Leid letztendlich, was alles aus derselben Wurzel kommt. Und sie sind dann auch noch in sich natürlich verschränkt, weil jede Wahrheit bedingt ja irgendwo die nächste und steht im Zusammenhang mit der vorherigen und mit der nächsten und so weiter. Also insofern, man muss das gar nicht abgrenzen, glaube ich.
Mhm. Innerhalb dieser Dimension der Weisheit im achtfachen Pfad steckt ja nicht nur diese rechte Erkenntnis oder das rechte Verstehen, sondern auch der rechte Entschluss. Kann ich vielleicht das insofern zusammenfassen, dass Weisheit nicht bedeutet, allwissend zu sein, sondern dass Weisheit bedeutet, aus dem umfassenden Wissen seine Schlüsse zu ziehen?
Ich denke, das kann man schon ein Stück weit so sehen. Allwissenheit haben wir als Buddha. Ja, wenn wir diesen achtfachen Pfad zum Ende gehen, sind wir noch nicht Buddha. Ja, wir sind an einem Punkt, an dem wir nicht mehr leiden müssen, weil wir die Leerheit erkannt haben. Wir sind aber noch nicht am Ende unseres Pfades angekommen. Daher kann man das sicherlich schon so sagen. Also Weisheit jetzt in dem Sinne heißt nicht unbedingt, dass ich wirklich alles weiß, aber ich kenne die Natur aller Dinge.
Ja.
Ja, also ich sage mal, auf so einer tieferen Ebene weiß ich alles, was ich wissen muss.
Ja.
Um es mal so zu sagen. Okay. Ja, und dieses zweite Glied, was jetzt hier als Entschluss übersetzt ist, im Tibetischen ist es Dokpa. Dokpa heißt so viel wie denken, also so ein Entschluss fassen, aber nicht im Sinne von ich möchte was, also nicht im Sinne von der Motivation, sondern im Sinne von einen Gedanken fassen, so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, geht das eher sprachlich oder etymologisch dann im Tibetischen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich die Vorstufe dazu, ja, also dass wir diese Gedanken entwickeln, die dann in der rechten Sicht am Ende münden.
Ja. Gut, diese beiden Dinge, Erkenntnis und Entschluss, sind jetzt, nachdem wir diese ganzen Konzepte des Buddhismus an sich schon gehört haben, die vielen Wahrheiten jetzt auch kennen, zumindest auf intellektueller Ebene schon kennen, relativ schlüssig.
Mhm.
Jetzt haben wir die Ebene der Sittlichkeit.
Ja.
Rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb.
Mhm.
Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das ist relativ unkonkret. Rechte Rede, geht es hier um Höflichkeit? Rechtes Handeln, geht's hier, worum geht es hier genau? Muss ich jetzt jeder Person die Tür aufhalten? Rechter Lebenserwerb, welche Berufe kommen für mich in Frage, um mein Geld zu verdienen? Geht es darum? Worum geht es hier?
Ich finde den achtfachen Pfad an sich relativ kompliziert, alles in allem. Wenn ich ihn in die Praxis umsetzen möchte, ja, auf einer theoretischen Ebene nicht so sehr, aber wenn ich ihn in die Praxis umsetzen möchte, Es gibt eine andere Art von Darstellung, die aber exakt das gleiche ist. Du hast ja eben das schon in Weisheit und jetzt in Sittlichkeit zusammengefasst. Das nennt sich die drei höheren Schulungen. Das sind nämlich genau die. Das ist die Schulung in, ich übersetze es jetzt einfach mal anders, Disziplin oder Ethik oder Sittlichkeit, in Konzentration und in Weisheit.
Ja.
Und die, das sind ja die drei Teile, in die der achtfache Pfad sich auch unterteilen lässt. Finde ich persönlich ein bisschen einfacher für die Praxis, um es umzusetzen. Wenn wir uns jetzt diesen Sittlichkeits-, Ethik-, Moral-, Disziplin, wie auch immer wir das nennen wollen, Zultrim ist es auf Tibetisch, uns anschauen, da sind wir nämlich wieder beim Problem der Übersetzung, dass wir im deutschsprachigen oder im westlichen Sprachen einfach so unglaublich viel Übersetzung haben, die alle nicht normiert sind, und dass wir so ein bisschen wilden Westen an Begriffen manchmal haben. Aber das ist ein anderes Thema, aber ich hoffe, dass das vielleicht sich auch noch gibt irgendwann. Wenn wir uns rechte Rede, rechtes Handeln, rechten Lebenserwerb anschauen, dann würde ich jetzt einfach mal einen Schritt zurückgehen an dem Punkt und sagen, die Grundlage des gesamten buddhistischen Pfades ist ethisches Verhalten.
Ja.
Ja? Das gibt ganz viele Unterteilungen, wie wir das sehen können. Also wir haben zum Beispiel eine Unterteilung, in der Buddha alle Handlungen, die wir negativ, also alle negativen, schlechten Handlungen, die wir ausführen können, in 10 zusammenfasst und sagt, alles, was es so gibt, kommt aus einer von diesen 10, also gehört da irgendwo mit dazu. Dann haben wir zum Beispiel wenn wir dann weiterschauen, haben wir die Vinaya, das ist die buddhistische Disziplinlehre, also die wirklich kodifiziert ist. Das wird oft als Ordensdisziplin bezeichnet, also dass es die Regeln für Mönche und Nonnen sind, was aber nicht stimmt. Die Vinaya als Gesamtabteilung der buddhistischen Lehre bezieht sich auf sämtliche ethischen Regeln, die sich auf die Befreiung, auf Nirvana richten im Buddhismus. Den beziehen also nicht nur Mönche und Nonnen mit ein, sondern auch sogenannte Haushälter oder Laien, also Menschen, die buddhistisch leben, aber nicht im Kloster ordiniert sind und damit unter Umständen auch nicht zölibatär leben, sondern die können Familien haben. Mhm. Es gibt dort zum Beispiel auch eine Form, die nur einen einzigen Tag lang eingehalten wird. Ja, das gibt es dann an so bestimmten, das kann man jeden Tag machen, den man möchte, aber es gibt auch bestimmte Tage, an denen es empfohlen wird, die unterscheiden sich in den verschiedenen Traditionen. Das ist auch zum Beispiel Vinaya alles. Ja, und dort finden wir, wenn wir dort gucken, ich nehme jetzt mal dieses Wort Laien, auf Sanskrit wäre das Upasaka als Mann oder Upasika als Frau, Genien auf Tibetisch, dort gibt es 5 Regeln. Das heißt, nicht zu töten, nicht zu stehlen, kein Ehebruch zu begehen, wobei das ein bisschen mehr ist als Ehebruch, was damit gemeint ist, da können wir aber gleich noch was zu sagen, nicht zu lügen und kein Alkohol zu trinken. Wobei ich jetzt sagen würde, wahrscheinlich zählen da andere Drogen auch noch mit dazu, aber es heißt immer, keinen Alkohol zu trinken oder nichts Berauschendes zu trinken. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wenn ich mir diese 5 angucke, dann habe ich dort körperliche Handlungen drin, nämlich nicht zu töten, nicht zu stehlen, kein Ehebruch zu begehen, und ich habe auch eine sprachliche Handlung mit drin, nicht zu lügen.
Ja.
Das wäre so eine kleinste Form sozusagen von dieser...
Erinnert ein bisschen an die Todsünden.
Mhm.
Und das sind ja jetzt trotzdem alles manifestierte Regeln, die jetzt nach dem kamen, was uns der Buddha hier gesagt hat. Wenn ich jetzt aber mir das jetzt anschaue, was er in dieser ersten Lehrrede in der 4. edlen Wahrheit gesagt hat, dann fällt mir halt auf, dass er es so unkonkret lässt, dass ich fast merke, wie deutsch ich bin, wie schwer mir das fällt, das zu akzeptieren, ohne danach zu haken. Und ich nehme an, es ist kein Zufall, dass es so unkonkret gestellt wurde.
Da gehe ich auch von aus.
Da natürlich dieser Leitfaden des achtfachen Pfades uns auch so ein bisschen vor der Herausforderung stellt, selber zu ergründen, was bedeutet rechte Rede? Was bedeutet rechtes Handeln? Inwiefern ist mein Handeln verantwortlich für mein Leid?
Ja.
Und ich finde, das ist so ein kleiner Loop.
Ja.
Also, wir hören die Geschichte des Leidens im Leben. Wir hören, was es bedingt. Wir hören, dass es aufhören kann. Und jetzt hoffen wir auf diese konkrete Hilfe.
Ja.
Und der Buddha entlässt uns auch so ein bisschen uns selbst. und lässt uns auch selber ein bisschen schauen und beobachten, wie wir da hinkommen. Und wir sind ja jetzt gleich auch noch in der Ebene der Konzentration. Und was da natürlich auch ganz wichtig ist oder was eine riesengroße Rolle spielt, ist die Meditation. Und die Meditation sozusagen wirklich als dieses konkrete Tool, was auch unabhängig vom Buddhismus natürlich jetzt es in unsere weiten Kreise geschafft ja, hat,
das stimmt.
Ist für mich ja auch der Zugang gewesen.
Ja.
Und wo ich konkret erleben konnte, was es heißt, in sich zu gehen und zu schauen, was ist da wirklich, was passiert da wirklich.
Ja.
Und das sozusagen die Erkenntnisse, die ich von innen heraus machen kann, dass ich von diesen Erkenntnissen aus auch mein Handeln modifiziere, mein Reden modifiziere und mir natürlich auch überlege, wie möchte ich den Rest meines Lebens gestalten, auf beruflicher Ebene, auf Beziehungsebene. Und deswegen finde ich es halt so spannend, dass wir jetzt diesen Weg dieser vier Wahrheiten gegangen sind, um zu erkennen, du musst dich selbst erkennen, um die Welt zu erkennen.
Ja, richtig.
Und insofern würde ich ganz gerne jetzt nochmal auf diese letzten beiden Punkte kommen. Mhm. Rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Für mich ist die Meditation beides.
Mhm.
Sehe ich das richtig? Also die rechte Achtsamkeit, die rechte Konzentration. Und da fehlt ja sogar noch, sehe ich gerade, das rechte Bemühen.
Mhm. Genau.
Wie können wir das nochmal ein bisschen aufbröseln?
Also die Reihenfolge, in der der achtfache Pfad ist, entspricht nicht der Art, wie wir es umsetzen eigentlich. Ja, wir haben das ja eben schon gesehen, das erste Glied ist eigentlich ja das, wo wir hinwollen. Die Grundlage bildet die Ethik, ne? Also das ethische Verhalten.
Mhm.
Wenn wir das so sehen wollen, schafft das uns eine gewisse Zügelung angedeihen zu lassen, dass wir uns selbst zügeln in Handlung und in Sprache, also in körperlicher Handlung und in Sprache und damit ein Stück weit zur Ruhe kommen. Und darauf baut dann die Konzentration auf oder dieser dritte Teil des, der Meditation, Sammlung, wie auch immer wir das nennen wollen. Und das ist eben das, warum ich sage, oder warum ich vorhin gesagt habe, dass der achtfache Pfad für mich eigentlich ein bisschen schwierig ist mit der Praxis.
Ja,
denn wenn wir uns um, also jetzt, wie hattest du das Bemühen, hattest du es, glaube ich, in deiner Übersetzung, ne? Uns Bemühen annehmen und Achtsamkeit und Konzentration, dann bezieht sich das auf die sogenannte Samadhi-Versenkung. Also das sind Versenkungsstufen, die ich praktiziere, wenn ich weit fortgeschritten bin auf meinem Pfad. Das geht dort darum, ich fange mal jetzt hinten an mit der Konzentration, das bezieht sich darum, dass wir eine einsgerichtete Fokussierung des Geistes entwickeln, die so tief ist, dass wir letztendlich eigentlich durch nichts mehr von unserem Meditationsobjekt abgehalten werden können. Und nur wenn wir diese Sicht oder diese Konzentrationsfähigkeit entwickelt haben, die über mehrere Stufen zu entwickeln ist, nur dann können wir die rechte Sicht am Ende auch entwickeln. Also dann sind wir wieder ganz am Anfang, ne, bei der Meditation, bei der Weisheit, die ja eigentlich als letztes kommt. Und um diese Konzentration zu entwickeln, müssen wir natürlich meditieren. Wir müssen in Versenkung meditieren und dort wird es Störungen geben. Wir werden aufgeregt werden. Wir werden sinken geistig. Also dass der Geist, wir glauben, wir konzentrieren uns, aber der Geist ist eigentlich so, also wir sind so mental eigentlich eingeschlafen, auch wenn wir vielleicht nicht schlafen, aber bisschen, also auf Englisch sagt man auch Dullness, das passt ganz gut dafür, finde ich. Solche Sachen können passieren. Es können andere Hindernisse aufstehen und die Achtsamkeit und das Bemühen sind Gegenmittel gegen diese. Ja, da gibt es fünf solche Hindernisse und es gibt dann acht Gegenmittel dazu, die uns helfen. Die Achtsamkeit hier in dem Fall ist die hilft uns vor allem dann dazu, also Dempa heißt es auf Tibetisch, dass, die hilft uns dabei, letztendlich zu erkennen, wenn unser Geist abgelenkt wird in der Meditation. Das heißt, wir müssen das immer wieder anwenden, um immer wieder zu erkennen, oh, jetzt bin ich gerade abgeschwiffen, jetzt bin ich abgeschwiffen. Und dabei geht es jetzt, wenn wir uns den achtfachen Pfad angucken, eigentlich nicht darum, ich bin gerade zur Meditation gekommen, ich sitze jetzt das erste Mal oder das zehnte Mal oder so in meiner Meditationsklasse und meditiere und versuche zu üben. Das ist nicht das, worauf sich das bezieht im achtfachen Pfad. Das sind die Anfänge, aber der achtfache Pfad bezieht sich eigentlich auf jemanden, der sehr weit fortgeschritten ist schon in seiner Praxis. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese erste Lehrrede, die Buddha gehalten hat, in der er die vier Wahrheiten dargelegt hat. Dabei ging es nicht um Leute, die noch nie was von Meditation gehört hatten. Er hat zu fünf Mönchen gesprochen, von denen einer nur durch Zuhören ein Arhat, ein Feindzerstörer geworden ist. Ein Feindzerstörer, der, sagen wir, ist jemand, der die inneren Feinde von Unwissenheit, Anhaftung und Abneigung zerstört hat. Also der nur durch diese Lehrrede Nirvana erreicht hat. Die anderen vier haben es kurz danach erreicht.
Ja.
Ja, und die kannten sich auch schon. Also es ist nicht so, dass Buddha durch die Gegend gelaufen ist und gesagt hat, oh cool, da sitzen fünf Mönche, ich erzähle ihnen kurz was. Sondern er hat mit denen schon jahrelang zusammengelebt vorher. Dann haben sie sich getrennt und dann haben sie sich wieder getroffen. Ja, also das waren unglaublich hochrealisierte Meditierende schon, mit denen er dort zu tun hat, denen er das erzählt hat. Und für die war das natürlich genau das Richtige, das so zu hören, weil die brauchen eigentlich nur noch so einen kleinen Schubs, um über die Ziellinie zu kommen. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Wir können diese Sachen trotzdem natürlich anwenden in unserer
Praxis. Das wollte ich gerade fragen. Also
absolut.
Diese vier edlen Wahrheiten sind ja trotzdem eigentlich so immer die ersten konkreten Formulierungen, wenn es um den Buddhismus
kommt. Kontakt kommt, genau.
Und genau, also das könntest du ja gerne auch nochmal ausführen. Inwiefern sind diese vier Wahrheiten trotzdem für jeden von uns, der jetzt vielleicht auch zuhört und das wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber vielleicht das zweite oder dritte Mal mit dem Buddhismus in Kontakt kommt, inwiefern können wir trotzdem versuchen, jetzt gerade auf diesem achtfachen Pfad, das für uns als Erkenntnisse und auch so ein bisschen als Leitfäden, auch wenn sie nicht so konkret sind, für uns anzunehmen?
Also ich würde immer sagen, dieser mittlere Teil, das, was wir als Ethik oder als Sittlichkeit eben übersetzt haben, das ist eigentlich der Anfang. Diese Schulung in Sittlichkeit, dass ich lerne, also es geht dabei, also diese, ich sage es mal, ne, ich habe die ja eben genannt, diese Regeln, nicht zu töten.
Ja.
Ja, das bezieht sich sogar nach Vinaya konkret auf einen Menschen zu töten. Ja. Wie oft komme ich in die Gelegenheit, einen Menschen zu töten? Das ist jetzt nicht so häufig, aber ich kann das ja vergrößern. Ich kann ja sagen, okay, ich will nicht nur keinen Menschen töten, ich nehme mir jetzt vielleicht auch einfach mal vor, keine kleinen Tiere zu töten. Wir haben jetzt Winter, da ist das auch nicht so häufig, aber spätestens im Frühling passiert das wieder. Oder jetzt im Winter, wir haben ja auch Spinnen drin. Hau ich auf die Spinne drauf oder setze ich die bei Minusgraden nach draußen?
Ja, für mich wird es eher anstrengend mit den Mücken, muss ich sagen.
Ja, aber ne, also auch solche Sachen.
Ja.
Und so kann ich ja damit spielen. Ich kann es ja vergrößern, auch wenn ich jetzt vielleicht mich entscheide, danach zu leben. Nach Vinaya heißt es dann nur, keinen Menschen zu töten, aber das heißt ja nicht, dass ich damit ein Freilos habe, Tiere zu töten.
Ja.
Das heißt, Buddha hat ja nicht gesagt, keine Menschen töten, aber mach ruhig Tiere. Er hat gesagt, töte gar nicht, aber mindestens mal keine Menschen. Ja, also muss man auch so sehen. Er hat da einen gewissen Spielraum ja gelassen. Das heißt aber nicht, wenn ich ein Tier töte, ist das auch sehr schlechtes Karma. Ja, es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, haha, cool, ich kann jetzt alles platt machen, was vier Beine hat. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, und so kann ich das ausdehnen, kann damit leben. Ich glaube, meine Handlungen sind gar nicht so das Problem. Ich glaube, für die meisten Menschen wird die Rede das größere Problem sein. Also nicht zu lügen, andere Leute nicht zu beleidigen, nicht einfach sinnlos drauf loszuschwatzen, nicht anzugeben, nicht was wir noch so alles machen
können. Rede ist ja eigentlich der verlängerte Arm der Handlung, könnte man eigentlich sagen. Ne?
Ja, und das rutscht aber schneller raus. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt so ein,
vielleicht jemanden zu beleidigen, als ins Gesicht zu schlagen.
Ja, es gibt so ein Sprichwort, das wird zurückgeführt auf Atisha. Das war ein großer Gelehrter aus Indien, der nach Tibet gekommen ist später. Und der sagte, wenn du in Gesellschaft bist, achte auf deine Rede. Wenn du alleine bist, achte auf deinen Geist.
Ja.
Also ich glaube, dass das ist eine super Sache, wenn wir dort anfangen. Und das hat ganz viel ja mit Achtsamkeit zu tun. Also wir haben diese Achtsamkeit ja dann auch mit drin.
Ja.
Wir haben ja auch schon öfter jetzt über Vipassana und Achtsamkeitsretreats und solche Sachen gesprochen. Das ist genau das. Ich kann dort diese Achtsamkeit üben, in welcher Form ich das dann mache. Ob ich das jetzt in Schweigen mache oder in Abschnitte über den Tag verteilt oder in einem Vollretreat. Das ist ja mir überlassen. Da kann ich ja selber schauen. Aber ich glaube, das ist immer der Anfang. Und damit, ich hatte gesagt, dass Konzentration im achtfachen Pfad ja erst sehr spät eigentlich ansetzt. Damit meine ich natürlich nicht, wir sollen nicht meditieren. Wenn wir meditieren, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber das greift letztendlich, du hattest es vorhin ja auch schon erwähnt, das greift ineinander. Ne? Diese Achtsamkeit aus der Meditation und die Achtsamkeit in meinem Leben, die bedingen sich gegenseitig.
Ja. Sittlichkeit ist auch Achtsamkeit.
Es ist letztendlich ist es eine Form von Achtsamkeit. Ja. Ja,
du hast gesagt, die Sittlichkeit ist dann okay, also du meinst wahrscheinlich, es ist ein Anfang, weil es wahrscheinlich auch das, die, 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 zugänglichste Dimension vielleicht jetzt ist für jeden, der jetzt auch noch gar nicht meditiert hat. Oder für mich steht noch was davor.
Ja.
Nämlich beim rechten Handeln beispielsweise, wenn du sagst, töte keine Tiere, also töte keinen Menschen. Gut, jetzt würde jeder von uns sagen, ja, ist ja klar.
Genau.
Aber warum ist es uns klar? Naja, in erster Linie hoffentlich, weil wir Mitgefühl haben mit nicht nur den Menschen, die ihn töten würden, sondern auch mit allen anderen Mitmenschen, die davon wieder Leid tragen würden.
Ja.
Machen wir es noch ein bisschen konkreter beim Tier oder bei der Mücke.
Ja.
Wenn ich mir jetzt vornehme, weil ich jetzt sage, ich möchte auf den Pfad kommen, ich möchte einfach ein besseres Leben haben, ich habe mir den Buddhismus ausgesucht und höre jetzt, am besten tötest du auch keine Tiere in puncto Sittlichkeit, dann steht für mich immer noch davor die Erkenntnis, warum. Also mir persönlich reicht es nicht zu sagen, du tötest keine Tiere, sondern ich finde wichtig zu wissen, warum man das jetzt nicht tut. Einfach darum, weil dadurch jetzt wieder so eine Eigenverantwortung entsteht und kein Dogma. Also es geht nicht um Pflichten, sondern es geht um Eigenverantwortlichkeit. Genau. Und deswegen ist für mich dieser achtfache Pfad so extrem spannend, weil diese, wenn wir jetzt nochmal zurück zur Weisheit kommen, diese rechte Erkenntnis für mich zwei Dinge bedeutet.
Ja.
Nämlich einmal die Einsicht an sich, es gibt bestimmte Wege, zu einem besseren Leben zu kommen, das Leid aufzulösen und aus dieser Erkenntnis heraus und auch zu wissen, wo das Leid herkommt, dann mein Handeln zu verändern und dann auch in die Konzentration zu gehen und sozusagen beides zusammen zu verbessern und dann zurück zur Erkenntnis, und das ist jetzt eine höhere Erkenntnis, nämlich die, die du jetzt gerade auch vorhin beschrieben hast, dass alles, also dass alles bedingt ist und dass alles unbeständig ist und im Endeffekt auch, dass unser Ego eigentlich nur eine Illusion ist. Im Endeffekt könnte die rechte Erkenntnis fast auch Erleuchtung heißen.
Fast.
Fast. Ja. Was fehlt denn zur Erleuchtung?
Letztendlich ist es, also die rechte Erkenntnis oder die rechte Sicht ist die wahre Erkenntnis der Natur.
Ja.
Und dann müssen wir letztendlich noch den einen Schritt weitergehen, wo wir das mit dem großen Mitgefühl zusammenbringen. Ja. Und das ist das beides, was letztendlich den Buddha unterscheidet von einem Arhat, einem Feindzerstörer oder auch von einem sogenannten Patheka-Buddha, also einem alleinigen Verwirklicher, wird es oft übersetzt. Das sind beides Personen, die Nirvana für sich erreicht haben, aber eben nicht die volle Buddhaschaft, also diese volle Erleuchtung eines Buddhas, weil das Mitgefühl bei ihnen nicht das große Mitgefühl ist, das wirklich alle Lebewesen bedingungslos in jeder Sicht mit einschließt und eine, also sie haben Mitgefühl, aber diese sagen wir mal, dieser aktive Part, dass ich nicht nur sage, ich möchte, dass du frei bist vom Leiden, sondern sage, ich werde dir helfen, frei zu werden vom Leiden. Der fehlt. Und das ist der Buddha. Und den hat er. Das ist der Buddha, das hat er. Und wenn er das dann tut, wird ihn das dazu bringen, an diesem Punkt der rechten Sicht nämlich noch weiter zu gehen, noch tiefer zu gehen. Und dann wird er Buddha werden, also die Erleuchtung erlangen letztendlich. Das ist, darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, ich meine, das war die erste Lehrrede, danach kamen noch 84.000 andere.
Coming soon.
Und da ist jetzt die Frage, sind es wirklich 84.000 gewesen oder ist es vielleicht auch mehr eine Größenordnung, um uns aufzuzeigen, wie viele das jetzt waren?
Ja.
Ich habe sie nie gezählt, ich meine, sie sind ja katalogisiert, man könnte mal gucken, ob man sie zählt, aber da kam natürlich viel. Buddha hat das, was er in der ersten Lehrrede gelehrt hat, letztendlich ausgeführt. Und ich hatte das ganz am Anfang ja schon mal gesagt, in der ersten oder zweiten Folge, die vier Wahrheiten sind in allem mit drin, was er danach gelehrt hat. Also alles, was danach kam, ist eine Ausführung irgendeiner dieser vier Wahrheiten oder einer Kombination davon. Also nichts ist davon mehr weggegangen. Das ist der absolute Kern und davon ist alles ausgegangen. Und entweder hat das, was er gelehrt hat, eine direkte Erklärung zu diesen vier Wahrheiten oder etwas, was uns hilft, unsere Praxis mit den vier Wahrheiten zu vertiefen.
Ja.
Also eine Hilfestellung.
Das Geniale an der ganzen Lehre und jetzt auch innerhalb dieser vier edlen Wahrheiten ist dann natürlich auch ganz eindeutig, dass für jeden etwas dabei ist, um auf einen Weg der Besserung zu gehen, egal in welche Richtung es geht.
Genau.
Und gleichzeitig jetzt auch für mich und vielleicht auch für die Zuhörer nochmal wichtig zu erkennen, es geht hier nicht darum, direkt die Erleuchtung zu erfahren. Und die rechte Erkenntnis ist auch nicht die Erleuchtung per se, sondern die kann sich daraus entwickeln. Und deswegen heißen wir hier auch ein bisschen Nirvana und nicht volles Nirvana und wollen so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und das werden wir auch tun, denn wir möchten in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen tiefer in die kulturelle Schiene gehen, beziehungsweise jetzt das, was wir gelernt haben, auch so ein bisschen im Buddhismus noch vertiefen, indem wir uns das Rad des Samsaras anschauen. Da wird es dann sehr kulturell und ich freue mich, dass du nicht nur mir, und auch, sondern auch den Zuhörern da ein bisschen mehr zu erklären kannst.
Ich freue mich auch drauf. Das ist mein Lieblingsthema.
Ja, wir werden da sehr viele Konzepte, die wir jetzt in den letzten Folgen auch gehört haben, anwenden, um uns das Bild dieses Rades auch so ein bisschen besser verständlich zu machen. Genau. Deshalb, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört euch die anderen drei Folgen, die schon auf verschiedenen Anbietern zu hören sind, gerne nochmal an. Sodass wir dann nächsten Freitag alle fundiert uns das Bild anschauen können und darüber rege diskutieren können. Danke, Freddy.
Vielen Dank.